Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Wir befinden uns in der schönsten Zeit des Jahres. Wir sind nicht mehr weit entfernt von Weihnachten und haben aktuell auch Halbzeit in der deutschen Eishockey-Liga. 26 Partien sind gespielt. Das ist nach meinem Rechenschieber die Hälfte von 52. Und Anti, die Adler Mannheim haben noch 4 Spiele bis Heiligabend. Und zwischen dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel sind es dann nochmal 3. Also nochmal eine ordentliche Portion. Dazwischen auch das Spiel der leuchtenden Herzen zu Hause gegen Frankfurt. Auf was freust du dich am meisten?
Auf alles. Also ich freue mich erstmal, dass viel Eishockey ist, dass man sich anschauen kann. Und Spiel der leuchtenden Herzen ist natürlich immer was ganz, ganz Besonderes. Diesmal ein Derby. Bisschen schade, weil das Spiel gegen Frankfurt wäre sowieso sehr gut besucht. Und Spiel der leuchtenden Herzen hast du dann meistens ein Spiel gehabt, wo nicht so wahnsinnig viele Fans dann zu erwarten sind, also wo kein ausverkauftes Haus zu erwarten ist unbedingt. Und es ist halt eben immer ausverkauft. Die Stimmung da ist was ganz Besonderes und man tut was Gutes, kann sich Eishockey anschauen und vor allem jetzt in der Phase, in der die Mannschaft wirklich auch viel Unterstützung braucht, ist es eine interessante Phase. Wie kommt die Mannschaft aus diesem länger anhaltenden Tief raus? 13 Punkte weniger als letzte Saison zu derselben Zeit. Also wenn man die hätte, wäre man Vierter momentan in der Tabelle. Also das ist schon eine verrückte Konstellation momentan, aber nicht aussichtslos. Und Weihnachten ist auch irgendwie wie das Fest, da verbindet man auch mit Hoffnung und mit Wundern. Und entsprechend bin ich da sehr, sehr positiv, was das angeht.
Vielleicht hilft ja in der Zeit auch mal der ein oder andere Glühwein, weiß oder rot, wahlweise. Ich habe jetzt auch festgestellt, es gibt mittlerweile Rosé-Glühwein. Das ist was mir ganz besonders viel Spaß macht. Ich schlender gerne über die Weihnachtsmärkte in Mannheim, ob Kapuzinerplanken oder am Wasserturm. Da duftet es immer so. Ich finde das herrlich. Also natürlich überwiegt nicht der Plätzchenduft am Weihnachtsmarkt, sondern es ist tatsächlich die Bratwurst. Aber ich finde es trotzdem herrlich. Und wenn es draußen kalt ist, was mir immer wieder gefällt, ist, wenn die Leute sich warm einpacken und eine Pudelmütze aufsetzen, man sieht ganz, ganz viele Adler Mannheim-Mützen. Also der Support ist ja in dieser Region für diesen Verein unglaublich und ich bekomme dann auch öfter, wenn ich da rumschlender, ja, so ein grüßendes Nicken zugeworfen und gucke dann immer so von den Augen ein bisschen höher und sehe dann die blau-weiß-rote Pudelmütze. Und das finde ich dann immer klasse. Das macht Spaß. Anti, und dass uns nicht kalt wird, sondern dass wir uns richtig einheizen, gehen wir mal ganz kurz raus ins Warm-up, bevor wir über die Adler, über die Liga und dann auch nochmal über die DL2 und die anstehende U20-WM sprechen. Greg Poss ist weiter im Rennen. Er wurde ja in Iserlohn entlassen und musste jetzt gar nicht so weit fahren zu seinem neuen Arbeitgeber, ist bei den Krefeld-Pinguinen gelandet in der DEL2.
Ja, die Pinguine bleiben das Team der Überraschungen, um es mal positiv zu formulieren. Also man liest ja auch dann irgendwo auch andere Bezeichnungen dafür. Aber ich sag's mal Team der Überraschungen oder Club der Überraschungen. Wir haben ja in den letzten Jahren einige Folgen auch gehabt, wo wir immer wieder über die gesprochen haben, weil es dann doch wirklich überraschende Wendungen dort immer wieder gab. Also ein bisschen Chaos auch. Ich will jetzt dort nicht von Chaos sprechen, aber schon von der großen Überraschung mit Greg Poss. Boris Blank wurde entlassen. Hohenberger hat dann interimsmäßig übernommen, bleibt Co-Trainer. Und jetzt kommt Poss. Ob es die Wende bringt, muss man einfach schauen. Wenn ich mir den Kader anschaue von Krefeld, dann muss man schon sagen, da ist schon viel Potenzial da. Aber ist es ein Kader, der auch dann zu einer Mannschaft wird? Das ist die große Frage.
Ironie des Ganzen, Krefeld aktuell auf dem 10. Tabellenplatz.
Ja, genau,
Zuletzt hat ja auch Jerome Flake, ehemaliger Nationalspieler und Meisterspieler, seinen Vertrag bei den Augsburger Panthern aufgelöst und hat sich ebenfalls den Seidenstädtern angeschlossen. Also das war schon eine Nachricht, die mich überrascht hat, dass Greg Poss dann Krefeld übernimmt. Da ist ja auch das ganz große Ziel der Aufstieg. Und ansonsten, Anti, wir haben jetzt mal geguckt, ist in der Eishockey-Welt nicht ganz so viel passiert, was wir im Warm-up thematisieren, außer Steve Walker. Steve Walker ist ja der Cheftrainer der Schwenninger Wild Wings, hat jetzt seinen Vertrag verlängert um 2 weitere Jahre. Und das finde ich auch witzig. Also Schwenningen ist natürlich super unterwegs, vor allem wahnsinnig heimstark. Auswärts hinkt's und hakt's aber noch ein bisschen. Aber ich habe mir das mal überlegt und habe mir gedacht, wenn ich jetzt ein Eishockey-Fan bin, ich verfolge natürlich die Heimspiele, würde da regelmäßig ins Stadion gehen, auswärts pickst du so ein bisschen, wo fährst du mit hin, wie schaffst du es zeitlich? Aber zu Hause macht Eishockey in Schwenningen schon unglaublich viel Spaß. Also da hat der wirklich was geschafft und geformt, wo die Fans, die Sponsoren, die Partner begeistert ins Stadion gehen und auch sehr, sehr begeistert nach Hause gehen. Und ich finde die Entscheidung, Steve Walker länger zu halten, aus Schwenninger Sicht, finde ich richtig und gut entschieden.
Ich finde, Steve Walker hat seine Karriere sehr gut geplant. Der kam ja damals zu uns nach Mannheim vor einigen Jahren als Co-Trainer und hat sich dann weiterentwickelt bei guten Trainern, hat es dann mal versucht, in Österreich, ist da dann nicht so klar gekommen, zumindest dort, und ist dann nochmal nach München dann gegangen und hat eben unter Don Jackson gelernt. Und ich glaube, von Don Jackson kann man sehr, sehr viel lernen. Also er hat das sehr, sehr klug gemacht und hat nicht gesagt, okay, ich bin bereit für einen Cheftrainerposten, sondern hat das gemacht. Erst als er sich dazu bereit gefühlt hat und geht nach Schwenningen und macht dort gute Arbeit, wenn man mit den Spielern dort spricht. Ich kenne einige Spieler dort in Schwenningen, die sind sehr zufrieden, sehr begeistert, ist immer so ein Wort, das ist ein bisschen, passt vielleicht in dem Zusammenhang nicht, aber die finden Steve Walker richtig klasse.
Phil Hungeräger hat mir das auch gesagt, zuletzt mit dem hatte ich mich länger unterhalten, der ja auch eine super Saison in Mannheim gespielt hat, und der sagt auch, Walks, wie er genannt wird von den Spielern in der Kabine, dass der Walks einen richtig, richtig guten Job macht. Also der behandelt die Leistungsträger, die erfahrenen Spieler, genauso wie die Jungen. Mhm. Viel Kommunikation, arbeitet individuell mit den Spielern und hat eine ganz, ganz klare Vorgabe. Also Und man muss schon oft sagen, wenn man mit Jungs spricht und sagt, hey, wie läuft's in der Kabine, wie ist es, dann hörst du oft mal, durchwachsen oder der Coach ein komischer Typ. Aber dass du wirklich auf einen Spieler triffst, der sagt, hey, der macht das richtig gut. Das hast du tatsächlich nicht ganz so oft. Deswegen bin ich da sehr, sehr hellhörig geworden und freue mich natürlich auch für Steve Walker. Ich meine, er war sehr erfolgreich bei den Eisbären, hat ja da auch unter Don Jackson gespielt und auch Titel gewonnen. Und ich bin auch sicher, dass er da sehr, sehr viel gelernt hat, sehr, sehr viel mitgenommen hat und das jetzt in Schwenningen wirklich gut aufs Parkett bringt.
Ich kenne ihn ja auch seit der Zeit dann auch wirklich auch gut, als er in Mannheim war. Und er ist auch ein super netter Mensch. Also als Mensch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man zu ihm auch immer wieder dann in die Kabine kommen kann und sagen, wo der Schuh drückt, oder dass er halt auch eben mit den Spielern auch auf der menschlichen Seite dann sehr gut umgeht. Apropos menschliche Seite, da müssen wir auch nochmal ganz kurz auf den neuen Coach der Adler schauen gleich. Das machen wir aber dann erst im ersten Drittel, wenn wir über die Adler sprechen.
Deswegen, Alfred, zack, Glühweintasse wegstellen, raus mit der Eismaschine, und dann schauen wir uns mal die Situation in Mannheim genauer an. Ja, Anti, ob das Bulli jetzt aktuell auf Mannheimer Seite gewonnen wird, ich würde sagen nein, weil die Situation ist gerade nicht feierlich. Das Spiel gegen Köln hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Adler da gemacht haben, letztendlich geht es darum, Tore zu schießen. Das ist nicht passiert. Nürnberg hat mir gar nicht gefallen, da muss ich ehrlich sein. Und jetzt hat sich auch noch Matthias Plachter verletzt. Das ist so ein bisschen der gewesen, der die Mannschaft getragen hat. Und ist er jetzt unter der Last zusammengebrochen? Hat er es nicht mehr geschafft, das Ganze alleine zu stemmen, das Ganze alleine voranzutreiben?
Ja, also lass uns mal die ganze Situation nochmal anschauen. Also das mit Matthias ist natürlich eine gute Frage, aber wenn wir uns die Situation anschauen, du fährst nach Nürnberg und hast so das Gefühl vor dem Nürnberg-Spiel, Mensch, wenn du Nürnberg nicht schlägst, wen willst du denn anfangen zu schlagen? Also das war so ein bisschen so bei mir im Vorfeld mein Gedanke, und dann kommst du hin, Nürnberg schnell in Führung gegangen, dann steht es 2-0, du kämpfst dich ran, Anschlusstreffer, Ausgleich, und denkst, okay, wow, das ist also wirklich in der Situation, wo du wenig Selbstvertrauen hast, fand ich das eine Wahnsinnsleistung. Also, dass du dich schnell wieder rangekämpft hast, zwei gute Tore erzielt hast, Bennett wieder nach seiner Verletzung getroffen und bist im Spiel drin, machst deinen Ausgleich, Bulli in der Mitte, gewinnst das Bulli. Und dann absolutes Chaos in der eigenen Zone, und wenige Sekunden quasi nach dem Ausgleich kassierst du ein Tor, wo du denkst, nee, also selbst im Training müsste der Trainer die Trillerpfeife nehmen und sagen, Jungs, so können wir es nicht machen, selbst wenn es hier im Training um nichts geht. Also das war so schwach gespielt in der eigenen Zone, dass man sagen muss, da hat man plötzlich wieder so einen völligen Zusammenbruch gesehen. Und das hat mich irgendwie geknickt, muss ich sagen. Weil ich habe gedacht, du deutest an, dass du auch für wenige Minuten wieder, sagen wir mal, deine Misere vergessen kannst. Und dann plötzlich im Spiel brichst du dann wieder auseinander. Und das war für mich völlig unerklärlich. Auch die Fehler, die in Nürnberg gemacht worden sind. Also es waren ja fast alles individuelle Fehler oder Stellungsfehler oder einfach, wo man die Zweikämpfe dann nicht gewonnen hat. Nicht, weil man sie nicht gewinnen wollte, sondern weil man die ganz falsch angegangen ist. Falsch zum Gegner stand zum Beispiel und so weiter. Also das war wirklich eine bittere, bittere Niederlage.
Eishockey ist ja ein Spiel, das aus Zweikämpfen besteht, und ich hatte es in der letzten Folge gesagt, dass nach einer kompletten Trainingswoche unter dem neuen Coach dann ja auch wirklich mal zu sehen ist, was er will und was umzusetzen ist. Und die Ausgangslage war klar, Nürnberg ist nicht das Top-Team der Liga, Nürnberg muss geschlagen werden. Vor allem da dann wirklich mal auch eine Reaktion zu zeigen, wo man hin will. Und dann geht es echt darum, Zweikämpfe anzunehmen, Zweikämpfe zu gewinnen und mit mehr Willen, mit mehr Biss, wenn es im 1 gegen 1 um den Puck geht, da eben mit der Hartgummischeibe rauszukommen. Und du sprichst es an, du kommst nicht gut aus dem Bus, bist 0-2 hinten und hast aber dann diese Moral, zurückzukommen. Mhm. Und das muss dich doch pushen. Das muss doch sagen, genau. Jetzt sind wir da. Das muss dir doch echt Rückenwind geben, wo du in der Situation sagst, schlechter Start, aber klasse wieder rangekommen. Und dann, ich war überrascht, muss ich sagen, weil das einfach ein komplett missglückter Doppelpass war, zwischen den zwei Verteidigern. Das ist was, das spielst du eigentlich komplett aus dem FF. Aber wenn du dem einen so eine Kartoffel hinwirfst, die gar nicht zu verarbeiten ist, ist es echt schwierig. Und dann Anschluss der verlorene Zweikampf an der Bande und der Schuss aus ganz spitzem Winkel. Das ist wirklich eine Situation, wo du sagst, oh mein Gott, also das, wenn in einem Slapstick-Film passiert wäre, dann hättest du gesagt, ja okay, wie oft haben sie denn dafür versucht zu drehen, bis die Scheibe da endlich mal durchrutscht, das schaffst du doch gar nicht.
Ja, genau.
Und hinten raus waren auch ein, zwei Sachen dabei, wo es gab Bulli vorm Nürnberger Tor und die Ice Tigers gewinnen das Bulli und spielen das aus mit diesem Hybrid-Icing. Also die schießen einfach das Icing, aber der Nürnberger läuft das aus. Mhm. Und das ist dann wirklich, wo ich auch sage, okay, Anti, wir rennen. Und ich meine, es kann ja jeder Schlittschuhlaufen am Eis. Das haben sie zweimal gemacht, die Ice Tigers. Und beim zweiten Mal ist dann der fünfte Treffer gefallen. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, nehme ich das Laufduell an, nehme ich den Zweikampf an. Da war ich überrascht. Wo ich aber wirklich positiv überrascht war, um da mal den Bogen wieder ins Positive zu spannen, war dann der Auftritt gegen Köln, wo du wirklich sagst, Mist, jetzt haben wir in Nürnberg wieder verloren. Da muss ich schon sagen, das Ergebnis liest sich hart, 0-4, aber das war schon ein sehr, sehr engagierter Auftritt der Mannschaft. Also was sie da gemacht haben, vor allem tempomäßig, Offensive, Schüsse aufs Tor, da haben sie wirklich gutes Eishockey gespielt. Und du bist halt in einer Situation, im Fußball gibt es das schöne Sprichwort, hast du Scheiße am Schuh, dann hast du Scheiße am Schuh. Aber im Eishockey, das war jetzt wirklich so ein Spiel, wo du sagst, okay, wenn du kein Glück hast, dann kommt das Pech auch noch dazu.
Ja. Und du kannst ja nicht mal von Unvermögen sprechen, weil wenn du die Latte triffst und zweimal den Pfosten triffst, dann hast du im Abschluss aufs Tor nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht. Klar, manchmal war natürlich auch Unvermögen dabei, aber das sind ja also wirklich Mikrometer, die du da irgendwie die Scheibe mit dem Schläger kleines bisschen nicht ganz akkurat triffst, aber das kannst du gar nicht messen. Ja? Und wenn du ein bisschen besser triffst, dann ist das Ding drin und nicht an der Latte. Also da muss man schon sagen, da ist dann, wie du sagst, sehr, sehr viel Pech dabei auch gewesen. Aber trotz alledem, ich glaube, wie siehst du es, Ule? Ich glaube, das ist so, dass du dieses Köln-Spiel eigentlich in der Kabine im Video so verarbeiten musst, dass du das Ergebnis außen vor lässt und schaust, was man gut gemacht hat. Weil dieses Spiel, das Ergebnis und der Spielverlauf, die passen nicht zusammen. Und zwar null. Es gibt wenige solcher Spiele, wo du sagst, da stimmt einfach der Verlauf und das Ergebnis ist einfach, hat nichts miteinander zu tun. Und das ist eins dieser Spiele. Gibt es nicht oft, aber du musst doch da schauen, da haben wir viele Sachen sehr gut gemacht. Und im Abschluss müssen wir einfach weiterschießen, weiter Pucks zum Tor bringen und vor allem Männer zum Tor bringen, die dann eben auch für den Rebound kommen, beziehungsweise den Torhüter auch stören. Ančička hat ein super Spiel gemacht, keine Frage, im Tor. Nur, er hat zu viele Pucks gesehen, er hat zu wenig enge Gefühl gehabt, weil da Leute vor ihm sind und der muss gucken, wo ist denn die Scheibe, der muss ständig die Scheiben finden mit seinen Augen und so weiter. Da hat er viel zu wenig zu tun gehabt. Also es soll die Leistung von Ančička überhaupt nicht schmälern, der hat riesen Saves gemacht, hat seine Mannschaft im Spiel gehalten, wo es sein musste und das muss aber besser werden. Das wissen die Adler aber auch, dass es besser werden muss. Aber du kannst das nicht sofort umstellen, weil es geht auch um Gewohnheiten im Spiel. Es geht auch darum, wie haben wir unser Spiel bisher gespielt? Diese Gewohnheit, ja, den Abschluss zu suchen, statt nochmal den Pass zu suchen. Auch also nicht mehr so kompliziert zu spielen, auch vors Tor zu gehen, schneller zu schießen. Und das sind halt eben die Sachen, wo man wirklich sich die Gewohnheiten wieder aneignen muss.
Da gebe ich dir recht, dass du viel Positives im Video siehst und das Ergebnis ausblenden musst. Aber als Eishockeyspieler gibt es einfach auch mal Spiele, wo du sagst, boah, das war heute gar nichts, was wir gemacht haben. Wir haben vielleicht 80% aufs Eis gebracht. Wir wissen aber auch nicht, wie wir es gewonnen haben, wie wir die Punkte mit nach Hause genommen haben. Und das war jetzt ein Spiel, wo die Adler, ich würde schon sagen, knapp an die 100% gespielt haben. Also wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, aber nichts mit nach Hause genommen haben. Und was bleibt dir am Ende des Tages übrig? Du musst noch mehr investieren. Wenn halt 100% nicht reichen, dann musst du versuchen, noch ein paar Prozent mehr drauf zu packen. Und es geht dann, ich habe es auch im Fernsehinterview danach gesagt, das geht letztendlich nur über harte Arbeit. Wenn du im nächsten Spiel sagst, jetzt gegen Düsseldorf am Freitagabend, wir müssen wieder die gleiche Leistung bringen, das reicht halt dann am Ende des Tages nicht, weil vielleicht steht da auch ein Haukeland am Kopf und der Sinan freut sich riesig, zurück nach Mannheim zu kommen und macht ein Wahnsinnsspiel da hinten und räumt alles ab und räumt alles auf. Also da darfst du dich nicht loben für irgendwas, sondern da musst du echt, wie David Wolf im Interview auch gesagt hat, der war sprachlos über das Spiel, weil er sagt, man hat wirklich alles versucht, alles gegeben, aber wenn es halt im Moment nicht reicht, dann musst du einen Weg finden, noch mehr abzuliefern. Und wer mir da besonders gut gefallen hat, das sind immer Situationen, wo du Charaktere dann erkennst. Wer übernimmt Verantwortung, wer will den Puck? Oder wer sucht den freien Mann, sucht den Pass und sagt, mach du bitte. Im Moment ist mir die Situation zu heikel. Das ist aber kein Vorwurf. Es gibt Leute, die wachsen unter Druck. Es gibt Leute, die brechen aber auch unter Druck zusammen. Und besonders für mich hervorzuheben war Tom Kühnhackl. Also wie der angetrieben hat, wie der den Puck haben wollte, wie der das gelenkt und geleitet hat, was der für Entscheidungen getroffen hat mit dem Puck in der defensiven Zone, welche Abspiele er gemacht hat. Also da muss ich echt sagen, das ist der Spielertyp, den du hier haben wolltest. Genau aus dem Grund auch, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also da war ich echt begeistert, wie du in einer Situation, wo du dann 0-2 hinten bist und es ist wirklich, du hast nur Gegenwind aktuell und Trainerwechsel, Manager raus, alles drum und dran. Und da hat jeder das Recht zu sagen, du weißt was, hier komm, ich spiel dir die Scheibe zu, guck mal. Aber der hat wirklich, der ist vorangegangen aus meiner Sicht.
Es ist ein Gewinnertyp. Er hat zwei Stanley Cups gewonnen und der ist einer, der auch im Spiel wirklich in allen drei Zonen sehr, sehr stark spielt. Und deswegen würde ich mal die These behaupten, dass es einer der komplettesten Spieler ist, die vielleicht sogar in der deutschen Eishockey-Liga momentan spielen. Also er ist eher, sagen wir mal, in Nordamerika war er eher der defensive Spieler, aber auch in Schweden war er einer, der offensiv spielen konnte und in der DEL natürlich noch mehr. Also er kann in der Mannschaft wie bei den Adlern auch seine Offensive mit reinbringen und wie du es gesagt hast, ein Spiel antreiben auch und Situationen erkennen. Und der ist ja brutal schnell. Der ist ja wirklich brutal schnell. Und wenn er da von der Seite reinkommt, das ist schwer zu verteidigen. Und da muss er einfach, vielleicht auch noch ein bisschen mehr beitragen, wie jeder andere ein kleines bisschen seine Stärken noch mehr reinbringen. Aber da gebe ich dir absolut recht, was Tom Kühnhackl da unten zelebriert auf dem Eis, ist schon absoluter Wahnsinn. Du siehst, was für ein Spitzenspieler und was für ein Wahnsinnscharakter er ist, weil, wie du es ja auch angesprochen hast, dass der da die Hände, Ärmel hochkrempelt und das Ding dann in seine Hände nimmt. Ja, also das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend, sehe ich absolut genauso. Und du kannst niemandem vom Engagement einen Vorwurf machen. Und du hast es aber gesagt, wenn du bei 100% bist, ein super Spiel machst, dann musst du gucken, dass du irgendwo noch ein paar Prozent rausquetscht aus dir. Und genau das muss noch passieren. Jeder muss trotz alledem, jammern bringt nichts, du musst trotz alledem dann wirklich da noch was rausholen. Das mal auf alle Fälle. Ich wollte noch ganz kurz sagen, am Montag war ein kleines Event mit den Fanclub-Vertretern. Da war der Cheftrainer Dallas Eakins, der sich selbst ein bisschen vorgestellt hat. Eine ganz interessante Rede da gehalten hat. Und um es vielleicht ganz kurz so zu sagen, er ist beeindruckt von den Fans, dass es trotz dieser Phase auch so viel Unterstützung noch gibt. Er hat gesagt, weißt du, wenn wir versuchen, wenn wir alles geben, dann merken das die Fans und das findet er klasse. Und er sagt, wenn ihr mal seht, dass nichts läuft, wir kriegen es nicht hin, es ist irgendwie so. Und irgendwo muss man auch der Mannschaft vielleicht vorwerfen, das letzte Engagement nicht gehabt zu haben. Dann habt ihr auch recht zu pfeifen und ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das ist überhaupt keine Frage. Ihr könnt uns ausbuhen und so weiter. Aber wenn wir es versuchen, dann ist es schön, dass ihr uns helft. So war so ein Teil seiner Message. Fand ich ganz interessant.
Ja, was jetzt die Tage auch für eine Message rauskam, die nicht ganz so schön war, war der Ausfall von Matthias Plachter. Mhm. Es wurde geschrieben, dass es eine Unterkörperverletzung ist, bis zu 8 Wochen dauern wird. Es ist natürlich ganz, ganz bitter. Er ist der Topscorer der Liga aktuell. Wenn ich da jetzt aus der Entfernung drauf gucke, sagt man natürlich erstmal, oh Gott, bitter. Natürlich in erster Sicht persönlich, dass man sagt, eine Verletzung wünscht man sowieso keinem, aber auch, dass er den Adlern aktuell nicht helfen kann. Ich sehe sowas aber auch immer als ganz, ganz große Chance. Weil wenn du jetzt sagst, okay, du hast einen Plachti am Eis, was machst denn du als Mitspieler? Das weiß ich ganz genau. Ich war auch Center, der andere außen oder im Powerplay. Was machen die? Die suchen den Plachti für einen Schuss. Mhm. Und das habe ich auch eben gemeint mit Tom Kühnhackel. Übernimmt die Verantwortung, er gibt sie nicht weiter. Und wenn du halt sagst, du stehst da, natürlich, der Plachti hat den besten Schuss und hat die meisten Buden und so weiter. Aber das ist ja auch, was ich meine mit Chance, vielleicht für andere jetzt mal zu sagen, okay, jetzt habe ich nicht mehr den Ausweg, die 22 am Eis zu suchen, sondern jetzt muss ich vielleicht mal was machen. Deswegen, wenn ich meine, ich sehe das als große Chance, dass jetzt mal 2, 3 andere Jungs so ein bisschen absteppen, auch mehr Verantwortung übernehmen, weil sie sagen, okay, wir haben jetzt auch noch einen großen Ausfall zu kompensieren, jetzt muss von mir mehr kommen. Und da hoffe ich jetzt eben drauf, ich habe ja auch eben gesagt, es sind noch 7 Spiele bis zum Jahreswechsel, jetzt geht Schlag auf Schlag, dass sich da vielleicht der ein oder andere auch noch so in den kleinen Rausch spielt und dann mal sagt, hey, ich will jetzt derjenige sein, der den ersten Treffer erzielt, der uns auf die Siegesstraße bringt, der den Ausgleich macht, der wieder, du kommst jetzt durch Arbeit, aber du brauchst auch diese Emotionen, diese positiven Emotionen. Und wie kriegst du das hin? Guter Check, gute Defensivarbeit ist klar, aber jetzt vor allem, wenn ich an das 0-4 denke, so wie die Mannschaft gespielt hat, ich weiß nicht, Andi, was passiert wäre, wenn die einen Treffer erzielt hätten, wenn die im letzten Drittel auf 1-2 verkürzt hätten. Das hätte auch noch ein 6-2 werden können aus meiner Sicht, so wie die gespielt haben.
Aber
das ist nicht passiert. Diese Emotionen sind nicht geweckt worden, weil dieser Treffer einfach nicht fiel. Mhm. Und jetzt Ausfall Plachter kann vielleicht mal 2, 3 andere so ein bisschen, ich will nicht sagen kitzeln, vielleicht so in den Nacken schlagen, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich derjenige, jetzt greif mal an, wir brauchen diese Emotionen. Vor allem nicht nur in der Nase vom Weihnachtsduft, sondern wirklich von der ganzen Euphorie Eishockey und SAP Arena.
Definitiv, genau. Ganz genau so ist es. Also das ist auch immer eine Chance für manche, die weniger Eiszeit normalerweise haben und dann auch vielleicht die Verantwortung übernehmen wollen und es auch ausführen können. Das ist natürlich auch nochmal die Sache, dass da ein paar Sachen dann eben auch noch dann geweckt werden. Das ist auf alle Fälle so. Dann, Ulla, lass uns ins letzte Drittel, so schnell sind wir dann noch, ins zweite Drittel gehen und uns die Liga ein kleines bisschen noch anschauen.
Und dann machen wir ein ganz, ganz schnelles Bulli, dass im Alfred sein Glühwein nicht kalt wird auf der Eismaschine. Und ich glaube, Anti, da können wir ein kurzes Roundup machen, was die Liga angeht. Halbzeit, bestes Eishockey aus meiner Sicht, spielen wirklich aktuell die Eisbären Berlin. Und wer mir sehr gut gefällt, sind die Fishtown Penguins. Die sind 2 Punkte dahinter auf dem dritten, dazwischen noch Straubing. Also da muss man schon den Hut ziehen. Natürlich vermisst man München weiter oben. Die sind auf der 4, die Haie sind auf der 5. Die Teams von letzter Saison, der ERC Ingolstadt zum Beispiel. Aber du musst einfach sagen, wenn du gutes Eishockey spielst und überall deine Pünktchen mitnimmst, dann hast du das absolut verdient. Iserlohn boxt sich ein bisschen da unten raus. Die sammeln auch Punkt für Punkt ein. Die Nürnberg Ice Tigers an, die nach dem Sieg gegen die Adler am Freitag auch noch gegen Schwenningen gepunktet, haben jetzt da sogar ein bisschen Tuchfühlung auf die 10. Aber im Großen
6
und Ganzen...
Punkte nur noch, ne?
Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, spiegelt sich das schon alles so wieder, wie die Mannschaften auch auftreten, wie die Mannschaften spielen. Also ich sage jetzt in der Tabelle, bis auf den ERC Ingolstadt, muss ich sagen, die auf der 8 dümpeln, die zuletzt auch wieder richtig gutes Eishockey gespielt haben, ist es von den Tabellenplatzierungen einfach ja leistungsentsprechend auch.
Hundertprozentig. Wenn du die Hälfte der Saison gespielt hast und dir die Tabelle anschaust, dann gehört jeder auch dahin, wo er gerade steht. Manchmal hast du ja sowas, wo du siehst, okay, da ist eine Entwicklung zu sehen, die haben jetzt noch nicht die Punkte geholt oder die Siege geholt, die sie eigentlich holen sollten mit der Spielweise. Das kommt bald noch. Das gibt's ja manchmal. Aber das hast du jetzt nach 26 Spielen definitiv nicht mehr. Also von daher sehe ich absolut genauso. Jeder hat sein Zwischenzeugnis bekommen und bei manchen ist versetzungsgefährdet dann dabei. Kenne ich noch von früher.
Richtig spannend finde ich, wenn ich spreche, dass die Eisbären auf der 1 sind. In der Heimtabelle, Anti, sind sie auf Platz 8. Also ich glaube, das ist sowas, das hat sich so ein bisschen eingeschlichen die letzten Jahre, dass die Eisbären irgendwie zu Hause nicht so wirklich die Punkte holen können. Bei Schwenningen sieht es ganz anders aus. Aber wir haben gesagt, wir machen ein kurzes Roundup von der Liga. Ich denke, damit ist alles gesagt. Dementsprechend werden wir das weiter beobachten. Ich finde es immer schön, den Begriff Halbzeit gibt es ja im Eishockey nicht so wirklich, der kommt ja aus dem Fußball. Ernst Höfner, er war ja jahrelang Co-Trainer von Hans Zach bei der Nationalmannschaft, war auch Cheftrainer der U20, wo ich damals im Nachwuchs-Eishockey gespielt habe, und wirklich immer Mitte, zweites Drittel, wenn 30 Minuten gespielt waren, ist der Ernst Höfner über die Bank gelaufen und hat immer gesagt, so Jungs, Halbzeit ist. Und dann haben wir immer alle hochgeguckt, und das ist aber auch wirklich so ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt ist die Hälfte des Spiels rum, die Hälfte der Saison ist rum. Wo kippen wir hin? Kippen wir nach vorne? Kippen wir nach hinten? In welche Richtung geht's? Dann brauchst du nicht mehr davon sprechen, okay, sind wir gut in die Saison gekommen, sondern das ist jetzt wirklich Halbzeit. Und da musst du gucken, wo willst du hin, in welche Richtung schlägt das Barometer aus?
Und die Tabelle sagt schwarz-weiß, schwarz auf weiß. Da ist es einfach so, wie es halt eben ist. Die Tabelle, Achtung, lügt ja nicht.
Ab ins letzte Drittel, Anti. Wir gucken, wo wir beide immer sehr, sehr gerne hingucken, ins Unterhaus, in die DEL2. Die Kassel Huskies führen weiter an, und jetzt hat sich's nach oben hin wieder so ein bisschen ausgespielt, glaube ich, wie man das in der DEL2 auch erwartet. Ravensburg auf 2 waren ja der Finalist letztes Jahr gegen den EC Bad Nauheim. Nauheim ist auch unten aus dem Tabellenkeller mittlerweile auf die 5 gewackelt, und eben die Jungs, die Teams, die noch Aufstiegsambitionen haben, wir haben es im Vorfeld gesagt, Krefeld auf der 10, da ist es und bleibt es spannend und turbulent. Dresden auf der 12. Bietigheim immer noch Tabellenletzter. Allerdings sind es gerade mal 10 Punkte auf Platz 6. Also das ist schon eng. Also da, ich bleibe immer dabei, wenn du da mal ein gutes Wochenende hast, 6 Punkte holst, bist du auf einmal vom Abstiegsplatz im Pre-Playoff-Rennen. Also DEL2, ich bin ein Fan, ich bleibe ein Fan, und ich finde das so toll. Kassel Huskies letztes Jahr auch alles abgeschossen, dann im Halbfinale ausgeschieden. Ich bin echt gespannt, was da so weiter passiert.
Ich glaube, dass die Kassel Huskies jetzt alles ein bisschen vorsichtiger bewerten, die Zukunft, genauso wie die Fans auch. Also letztes Jahr hat ja jeder gesagt, naja, die steigen ja auf. Aber die Playoffs werden halt eben noch gespielt, und da hat Bad Nauheim überrascht, sagen wir es mal so, Ravensburg hat überrascht. Also von daher, wir bleiben da absolut am Ball. Es bleibt auch interessant. Es ist nicht mehr ganz so eng, aber es ist noch relativ eng hier gerade von den Plätzen 2 bis, ja, wenn du runtergehst auf 8, sind es gerade mal 7 Punkte. Also das ist schon immer so ein Spieltag, ein guter, ein schlechter Spieltag, beziehungsweise schlechtes Wochenende. Und schon hast du da wirklich dann auch große Verschiebungen. Also da bleiben wir definitiv dran. Und eine Sache noch, Ulle, die U20-WM steht an.
Richtig, aber bevor wir auf die U20 gucken, habe ich noch einen Fact aus der DEL2. Und zwar ist es der EV Landshut, Anti. In der Auswärtstabelle sind die Erster, holen 2 Punkte im Schnitt auf fremdem Eis. Und in der Heimtabelle 14. 0,83 Punkte bei Heimspielen. Also ich glaube, da kann man auch von einem leichten Heimfluch sprechen. Aber super, dass du die U20-WM ansprichst. Das ist ein absolutes Highlight für junge Spieler. Beginnt direkt nach Weihnachten, geht über Neujahr. Und die findet in Göteborg in Schweden statt. Unsere U20 befindet sich momentan in Füssen auf dem Eis zur WM-Vorbereitung. Und ich werde auch für ein Spiel, es geht los für Deutschland gegen, wenn ich das richtig im Kopf habe, startet Deutschland gegen Finnland, trifft dann im zweiten Spiel auf Schweden. Und das dritte Spiel, ein sehr, sehr entscheidendes, wegweisendes Spiel, ist Lettland. Ich werde dahin reisen, werde mir das Spiel am 29. Dezember gegen Lettland angucken. Ich komme am 31. dann wieder pünktlich zum Silvesterfeuerwerk nach Hause. Und das Ziel ist ja für die U20, das ganz, ganz große Ziel ist ja erstmal der Nichtabstieg. Aber man guckt auch aufs Viertelfinale. Und da bin ich gespannt. Da geht es auch darum, wie wächst eine Mannschaft zusammen? Wie kriegst du die Emotionen ganz schnell aufs Eis? weil das ist nicht eine Playoff-Serie, wo du sagst, okay, da spielen wir uns mal rein in eine Serie. Du musst von Anfang an Punkte holen. Du musst die Spiele gewinnen und dich bestmöglich positionieren. Und wenn du dann Lettland schlägst, hast du eben auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Und
genau, das sind ganz wichtige Sachen. Du hast eine Riesengruppe mit Kanada, Schweden, Finnland und dann eben Lettland. Und das ist die Mannschaft, die du schlagen musst. Das ist definitiv so. Und das ist eine schwere Aufgabe, aber Lettland ist zu packen in dem Bereich auf alle Fälle. Also da musst du eine Top-Leistung abliefern, aber da sind durchaus Hoffnungen. Auf der anderen Seite, in der anderen Gruppe, die wirkt ein kleines bisschen leichter, in Anführungszeichen, mit Tschechien, USA, Slowakei, Schweiz und Norwegen. Da hättest du zum Beispiel die Slowakei, die du schlagen kannst bei einem guten Tag, die Norweger und die Schweiz, die kannst du alle an einem guten Tag. Du brauchst immer eine Top-Leistung, keine Frage, aber die könntest du schlagen. Also da bist du schon in der schwereren Gruppe, glaube ich.
Ich bin gespannt, ich freue mich, ich finde es auch super, dass man die Spiele live gucken kann. Sage ich jetzt nicht, weil ich da auch öfter für arbeite, aber ich finde das klasse, da kannst du mal reinschalten, kannst gucken, wie schlagen sich die jungen Cracks eigentlich auf internationaler Ebene. Und wir werden es verfolgen, Andi, wir stempeln jetzt hier aus. Ich muss noch Kekse essen, ich glaube, du musst noch hoffentlich welche backen.
Wir gehen heute nicht ins 1-gegen-1.
Doch, ich fordere dich. Ganz kurze, schnelle Frage. Andi Soramis geht an den Glühweinstand. Bekommt die Frage gestellt, Andi, rot oder weiß?
Mit Schuss.
Andi, Kinderpunsch mit Schuss oder was? Nee, komm, rot oder weiß, Andi, was ist los?
Ich nehme rot, klassisch
du
rot.
Nimmst rot.
Klassisch
super. Rot. Da bin ich auch dabei. Dann sagen wir das dem Alfred, wenn er seine Glühweintasse abstellt, dass er demnächst noch zwei mehr hinstellen soll. Roter Glühwein, sensationell.